So, ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir, von meiner Seite. Wir sind immer noch im Buch Samuel. Wir sind immer noch bei der Geschichte der Bundeslade, die sich von Kapitel 4 bis Kapitel 7 hinausstreckt. Wir sind aber am letzten Kapitel angekommen, in Kapitel 7. Und sind sozusagen jetzt am Ende der Lektion für Israel. Und ich habe mir gedacht, bevor wir den Text lesen, 1. Samuel, möchte ich nochmal ganz kurz aus Richter 2 einige Verse lesen, um uns nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass wir, obwohl wir nicht mehr im Buch Richter sind, dass wir trotzdem in der Richterzeit sind. Also wir sind zwar nicht im Richterbuch, aber wir sind in der Richterzeit. Und deswegen dürft ihr mal mit mir Richter 2 aufschlagen, um herauszufinden, wie sieht denn die Zeit der Richter aus? Und was war denn das Problem vom Volk Israel in der Richterzeit? Wir lesen einfach nur auszugsweise, wir wollen nicht das ganze Kapitel lesen, sondern in Vers 11 beginnt es und es erklärt ab Vers 11, der ganze Abschnitt bis Vers 23 erklärt die gesamte Situation in der Richterzeit. So ein ganz kurzer Abspann über die 400 Jahre, muss man sich bewusst werden, über die 400 Jahre erklärt es hier in 12 Verse. Und Vers 11 heißt es: Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn. Und was taten sie? Und dienten dem Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie herlebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Also in aller Kürze, das Problem Israels in der Richterzeit war es, dass sie ständig anderen Göttern nachgelaufen sind. Und in dieser Art und Weise haben sie dann auch den Herrn natürlich verlassen. Wenn ich anderen Göttern nachfolge, verlasse ich den Herrn. Vers 13 heißt es dann weiter: So verließen sie den Herrn. Also in dieser Art und Weise verließen sie den Herrn und dienten eben dem Baal und der Astaroth. Das waren die Götter in dem Land Kanaan, der Nationen, die für verschiedene Dinge gesorgt haben, für die Fruchtbarkeit des Landes, für den Wachstum der Ernte und so weiter. Und Israel ist diesen Göttern eben nachgefolgt. Und in Vers 20 heißt es dann: Der Herr ließ immer wieder Richter erstehen, um das Volk zu retten. Er ließ zuerst Plünderer ins Land einfallen, dann rettete er sie wieder durch diese Richter. Und so ging das immer hin und her. Sie taten dann Buße um so in der Zeit der Richter. Aber sobald der Richter dann starb, kam wieder alles von vorne. Sie gingen wieder zu den Göttern und der Herr musste wieder Richter erstehen lassen und so weiter. Es ist immer diese Abfolge. Und dann ab Vers 20 heißt es: Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sprach: Weil diese Nation meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meine Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb. Und jetzt ist in Vers 20: Warum? Warum vertreibt er nicht die Nationen sofort aus dem Land Kanaan, wo Israel lebt? Vers 22: Um Israel durch sie, durch die Nationen, auf die Probe zu stellen, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. Unsere Geschichte, der Geschichte der Bundeslade, die wir in Samuel finden, sie beginnt ja damit, dass eben Israel gegen die Philister gekämpft haben und verloren haben. Also es passiert eigentlich genau das, was hier beschrieben wird. Und es wird uns hier beschrieben, warum das alles passiert. Warum lässt der Herr diese Niederlage zu? Vers 22 sagt, um Israel zu prüfen, um sie auf die Probe zu stellen. Die Richterzeit ist also eine Prüfungszeit und genauso ist auch unsere Geschichte der Bundeslade eine Prüfungsgeschichte. Und Israel dachte, die Prüfung ist zu Ende, als die Bundeslade wurde ja abgenommen von den Philistern. Sie war dann im Land der Philister, sie war im Tempel von Dagon und so weiter, bis sie es nicht mehr ausgehalten haben mit ihm. Und sie ist dann zurückgekommen nach Israel. Und in Israel, da dachten die Israeliten, jetzt ist die Zeit der Prüfung vorbei. Aber der Herr richtete auch Israel. 70 Männer mussten in Israel sterben. Die Prüfung geht also weiter. Und genau unser Kapitel, Kapitel 7, legt sozusagen die Geschichte der Bundeslade aus. Es ist jetzt die Zeit für Israel, aus dieser Lektion, aus dieser Geschichte etwas zu lernen. Und das wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Deswegen bitte ich euch, für alle, die eine Bibel dabei haben oder auch nicht, die dürfen auf der Wand mitlesen, 1. Samuel Kapitel 7 aufzuschlagen. Und ich lese ab Vers 2 bis Vers 17. Vers 2 bis Vers 17. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter weg, die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mizpah und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mizpah versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rettet. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über den Philistern und schreckte sie. Und sie wurden vor Israel geschlagen. Und die Männer von Israel zogen von Mizpah aus und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen, und er gab ihm den Namen Eben-Ezer und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Eben-Ezer bedeutet Stein der Hilfe. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel. Von Ekron bis Gad. Auch ihr Gebiet rettete Israel aus der Hand der Philister und es wurde Frieden zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mispa und richtete Israel an all diesen Orten. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Ich würde dann noch gerne beten. Dürft ihr gerne dazu aufstehen, wenn ihr könnt. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du zu uns sprichst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du nicht tot bist, dass du nicht Stein bist, dass du kein Götze bist, wie die Nationen ihre Götter angebetet haben, die nicht reden können, die nicht hören können, die nicht sehen können, die nicht sprechen können. Aber Herr, du hast zu uns gesprochen und deswegen will ich dich bitten, dass du auch heute zu uns sprichst, heute durch dein Wort, auch wenn es eine andere Kultur ist, tausende von Jahren weit weg, dass uns trotzdem dieses Wort zum Trost und zur Hilfe wird, um dich anzubeten, um dir nachzufolgen und vor allem dich zu lieben, weil du ein wunderbarer, gnädiger Gott bist in Jesus Christus. So will ich dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, um zu sehen die Wunder deines Wortes. Amen. Was wir jetzt ab Vers 2 gemerkt haben, ist, dass die Bundeslade in den Hintergrund gerückt ist. Wir haben in den letzten drei Kapitel, Kapitel 4, Kapitel 5 und Kapitel 6, kommt die Bundeslade 36 Mal vor. Das ist ein Riesenschwerpunkt, was in dieser Geschichte oder auf dieser Geschichte liegt, ist der Schwerpunkt der Bundeslade. Aber jetzt in Kapitel 7 rückt die Bundeslade in den Hintergrund. In Vers 2 wird sie das letzte Mal genannt. Warum? Weil die Lektion für Israel eben vorbei ist. Und die Reaktion sehen wir in Vers 7. Sie klagen hinter dem Herrn her. Und es scheint wirklich, dass sie aus dieser Lektion wirklich gelernt haben. Und in Vers 3 folgt dann eine Auslegung des Propheten Samuels, eine Auslegung der Geschichte von Kapitel 4 bis Kapitel 6. Die Bundeslade rückt also in den Hintergrund und der Prophet Samuel rückt jetzt wieder in den Vordergrund. In Kapitel 3 haben wir wirklich ein abruptes Ende von Samuel. Von Samuel heißt es noch am Ende, dass er zu ganz Israel gesprochen hat, dass er die Offenbarung der Worte Gottes an Israel weitergegeben hat. Und dann haben wir ein abruptes Ende und erst jetzt fängt er wieder an zu sprechen. Jetzt erklärt er die Ereignisse, die geschehen sind. Und wie macht er das? Er macht es anhand des Wortes Gottes. Wir haben bereits in Kapitel 3 gelesen, am Anfang von Kapitel 3, in Vers 1, haben wir gelesen, dass das Wort des Herrn selten war in jenen Tagen. Wir haben aber auch gelesen, und das würde ich jetzt gerne nochmal mit euch nachlesen, wir haben aber auch gelesen, dass obwohl das Wort des Herrn selten war in jenen Tagen, in den Tagen von Samuel, dass Israel eine Menge Wort Gottes hatte. Sie hatten die 5 Bücher Mose, wenn nicht auch noch das Buch Josua. Sie hatten das Wort Gottes. Wir können das nachlesen in 5. Mose, Kapitel 31. In 5. Mose, Kapitel 31, ab Vers 24. Da wird beschrieben, und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte des Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Also das Wort Gottes war ständig neben der Bundeslade oder sollte ständig neben der Bundeslade sein. die Priester oder die Aufgabe der Priester war es, darin zu lesen und das Volk zu unterrichten. Das genau, was jetzt Samuel macht. Und dann heißt es in Vers 27, warum dieses Wort neben der Bundeslade? Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen. Wie viel mehr nach meinem Tod? Also für Mose war das keine Überraschung, dass solche Ereignisse wie die Geschichte der Bundeslade in Samuel, dass diese Ereignisse kommen werden. Für ihn war das klar. Für ihn war das keine Überraschung. Aber es ist nicht nur deutlich, oder es steht nicht nur drin, dass die Ereignisse passieren werden, sondern es steht auch in diesen Worten des Gesetzes, steht auch drin, wie das Volk sich schützen kann vor diesen Ereignissen. In Kapitel 8 können wir das nachlesen. Und wir müssen jetzt im Hinterkopf behalten, Israel hatte Kapitel 8 von 5. Mose. Israel hatte all diese Kapitel, oder nicht all diese Kapitel, aber diese Stellen, die wir jetzt miteinander lesen. 5. Mose, Kapitel 8. Dort bekommen wir mit, wie sich Israel vor diesen Ereignissen, dieser Widerspenstigkeit, dieser Halsstarrigkeit, wie sie sich davor schützen können. Ab Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und jetzt heißt es, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Das bedeutet, Mose sagt, vergiss die Wüstenwanderung nicht. Vergiss nicht, also es wird ja gerade in der Wüste geschrieben, wo Mose da gerade ist. Vergiss nicht diese Zeit der Wüstenwanderung. Warum? Also er hat dich diese 40 Jahre in der Wüste umherwandern lassen, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen. Und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und deswegen habe ich Richter 2 nochmal vorgelesen. Wie hat Richter 2 die Richterzeit zusammengefasst oder beziehungsweise gesagt, warum die Nationen noch in dem Land sein werden? Er hat gesagt, oder Josua hat aufgeschrieben, ich vertreibe nicht die Nationen, um dich auf die Probe zu stellen. Und jetzt sagt er, die Wüstenwanderung war genau dieselbe Zeit. Die Wüstenwanderung war dazu da, um dich auf die Probe zu stellen. Das bedeutet, das Land Kanaan in der Richterzeit wird zur Wüste. Es wird zur Wüstenwanderung. Die Wüstenwanderung ging 40 Jahre, die Richterzeit 400 Jahre. Und so sollten sie sich davor schützen, daran zu denken, dass der Herr uns auf die Probe gestellt hat. Aber nicht nur das, sondern wir lesen weiter ab Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und wir können jetzt in unsere Geschichte hinein oder uns in unsere Geschichte hineinversetzen. Da ließ er Hannah nicht hungern, sondern er ließ sie keine Kinder bekommen. Er ließ Israel nicht hungern, aber er ließ Israel Niederlagen erfahren gegen die Philister. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Also es ist nicht nur so, dass sie sich vor ihrer Halsstarrigkeit, vor ihrer Widerspenstigkeit schützen, indem sie an die Wüstenwanderung denken, sondern die Wüstenwanderung war ja gerade dazu da, dass er sie zwar hungern ließ, aber ihnen dann Essen gegeben hat, um ihnen zu zeigen, du lebst nicht nur von Brot, sondern du lebst, weil ich dir Leben gebe. Du lebst hier, weil mein Wort dir Leben gibt. So wirst du wahres Leben haben. Wahres Leben ist nicht einfach nur zu überleben, sondern wahres Leben ist wirklich am Leben selbst dran zu bleiben, an Gott selbst dran zu bleiben, ihn zu lieben. Das ist wahres Leben, auf sein Wort zu hören. Nicht allein nur zu überleben, indem man Brot isst. Dann in Vers 4, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. Also der Herr hat dich diese Wüstenwanderung über bewahrt, dir ist nichts passiert. Auch wenn du mancherlei Proben ertragen musstest, mancherlei Hunger, mancherlei Leid, Niederlagen, am Ende hat der Herr dich durchgetragen. Und dann Vers 5, so erkenne in deinem Herzen, und Vers 5 ist so eine Art Zusammenfassung, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das ist die Lektion, die Israel erkennen sollte. Auch wenn es Proben gibt in der Wüstenwanderung oder auch wenn es Proben gibt in dem Land Kanaan, denke Israel daran, dass ich dich bewahrt habe. Denke daran, dass mein Wort dir Leben gibt. Halte dich zu mir. Fange an, mich zu lieben. Das ist die Lektion, die sie lernen sollten. Denke daran, dass ich dich erziehe, weil du mein Sohn bist. In den fortlaufenden Versen heißt es dann immer wieder, dass Gott dann jetzt Israel im Begriff ist, Israel in das Land Kanaan zu führen, was ein herrliches Land ist, und er beschreibt es in den Versen, aber er sagt immer wieder, denk an mich, dass du nicht denkst, meine Kraft und meine Gerechtigkeit haben mich in das Land gebracht. Sie sollen also daran denken, sie sollen sich schützen, indem sie daran denken, nicht ich habe das vollbracht, sondern der Herr hat es vollbracht. Das ist die Art und Weise, wie Israel sich davor schützen sollte, vor ihrer Widerspenstigkeit oder vor den Ereignissen, die sie treffen sollten. Und dann in Vers 18 heißt es dann, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Du sollst dich an ihn erinnern, dass er es ist, der dir Kraft gibt und Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wir sehen also, die Aufgabe des Volkes Israels war es, stark zu sein, nicht in ihrer eigenen Stärke, sondern stark zu sein in der Kraft Gottes. Nicht in eigene Gerechtigkeit zu haben, sondern die Gerechtigkeit Gottes zu haben und an ihn zu glauben. Das war ihre Aufgabe. Und es war nicht nur so, dass in den fünf Büchern oder in dem fünften Buch Mose es beschrieben wird, dass diese Ereignisse kommen werden, wie sie sich vor diesen Ereignissen schützen können, aber auch, was die richtige Reaktion auf diese Ereignisse sind. Dass wenn sie dann in Ereignissen sind wie Hunger, wie Leid, wie Niederlagen, wie dann die Reaktion aussieht. In Kapitel 30. Und auch das war neben der Bundeslade, das kannte Israel oder sollte Israel kennen durch ihre Priester. Und wir sehen, dass Samuel das fünfte Buch Mose kannte. Kapitel 30, da bekommen wir die richtige Reaktion mit, dass wenn Israel den Herrn verlässt, was sie tun sollen. Kapitel 30 ab Vers 1. Und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat. Hier geht es darum, dass, hier beschreibt er einen Fluch, dass der Herr Israel verstoßen wird, sie aus dem Land Kanaan zerstreuen wird und sie hinausschicken wird. Und er sagt, wenn du in dieser Verstoßenheit bist, Vers 2, und du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, und seine Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Wenn der Herr dich mancherlei Fluch spüren lässt in dieser Welt, dann sagt der Herr, und du umkehren wirst mit deinem ganzen Herzen zu mir, ich werde dein Geschick wenden. Wenn du anderen Göttern nachläufst und mich verlässt und ich diesen Fluch über dich bringe, du aber umkehrst mit ganzem Herzen, dann werde ich mich über dich erbarmen. Das ist ein Versprechen, was der Herr hier gibt. Und ich habe euch diese Verse vorgelesen, um euch zu zeigen, dass das, was Samuel gemacht hat in unserem Text, in Kapitel 7, dass es nichts Neues ist, dass es nichts etwas ist, was er sich erfunden hat, sondern er kannte einfach nur das Wort Gottes. Er wusste, wenn Israel umkehrt, der Herr wird sich über sie erbarmen. Und Samuel dachte, bevor Gott Israel ganz hinausstößt aus dem Land Kanaan, bevor er sie vertreibt aus dem Land, sage ich dem Volk, was Sache ist, sage ich dem Volk, was sie tun sollen. Weil eigentlich hätte Israel verdient, dass sie in die Hände der Philister fallen. Aber anstatt dass sie in die Hände der Philister fallen, ist doch die Bundeslade in die Hände der Philister gefallen. Die Bundeslade ist zu ihnen in das Land der Philister gegangen. Und Samuel dachte, okay, bevor noch Schlimmeres passiert, erkläre ich den Israeliten jetzt, was Sache ist. Tut Buße und kehrt um. Das ist das, was wir in Vers 3 haben. Und das ist das, was ein Prophet macht. Ein Prophet kennt das Wort Gottes. Er wendet es auf die Gemeinde an, um sie damit vor zukünftigen Ereignissen zu warnen und baut die Gemeinde auf Christus hin, auf Gott hin, und richtet ihre Herzen wieder auf ihren Herrn hin. Das ist das, was ein Prophet macht, das ist das, was Samuel macht. Und in Vers 3 haben wir dann die Erklärung, was Buße jetzt wirklich bedeutet. Er sagt nicht nur, was Israel zu tun hat, sondern er sagt ihnen jetzt, was wahre Buße bedeutet. Er sagt in Vers 3, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Also er erklärt ihnen, wenn es euch wirklich am Herzen liegt, wenn ihr wirklich euch wehklagt hinter dem Herrn, so wie Herrnherr, wie es in Vers 2 heißt, wenn es euch wirklich ernst ist und ihr umkehren wollt, dann erklärt er hier, dann tut die fremden Götter weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Das Erste oder das Zweite erklärt das Erste. Es ist hier nicht so gemeint, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann müsst ihr davor die fremden Götter wegtun. Also so kann das ja nicht passieren. Wenn ihr umkehren wollt, dann müsst ihr schon zeigen, dass es euch wichtig ist. So kann man diesen Text verstehen, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist, sondern Samuel erklärt, was Umkehr bedeutet. Er erklärt, was es bedeutet, sich zum Herrn zu wenden. Es bedeutet nämlich, die fremden Götter wegzutun und sein Herz auf den Herrn auszurichten und ihm zu dienen. Das ist das, was Umkehr bedeutet. Das ist, Samuel erklärt es hier im Alten Testament. Wahre Buße ist also weg von den Göttern, die wir Menschen für uns selber erschaffen haben und auf den wir dann unser ganzes Vertrauen setzen und uns hin in eine andere Richtung gehen, hin zu dem lebendigen Gott wenden und unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Es ist genau dasselbe, was Paulus und die Apostel im Neuen Testament gemacht haben. Und ich finde es so wunderschön zu sehen, wie das Alte und das Neue Testament sich nicht widersprechen, sondern Samuel und Paulus und Christus dasselbe gelehrt haben. Wenn wir nur ein Beispiel in Apostelgeschichte 20 ganz kurz lesen wollen. In Apostelgeschichte 20, Vers 21. Da haben wir die Abschiedsworte des Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und in Vers 21 heißt es, da ich sowohl, wir können mit Vers 20 lesen, wie ich nichts zurückgehalten habe, sagte Paulus gerade zu den Ältesten, von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Also er sagt, Buße und Glaube gehören zusammen. Ich habe Buße gelehrt, Buße, dass die Nationen, dass die Juden und die Griechen, also die ganze Welt Buße tun sollen von ihren Göttern, die sie sich erfunden haben, und aber auch Vertrauen gewinnen in Jesus Christus. Das ist ein Paket, das ist ein Ganzes. Es ist nicht nur, dass Buße bedeutet, unsere fremden oder unsere erfundenen Götter wegzutun und dort stehen zu bleiben. Es ist wie als ob, wenn ich inmitten von Deutschland bin und ich will in das wunderschöne Baden-Württemberg, in das wunderschöne Stuttgart fahren, steig aber in einen falschen Zug und fahre Richtung Hamburg, kalte Hamburg, regnerische Hamburg. Nein, Hamburg ist auch schön. Nein. Ich steige in den falschen Zug und ich bin auf der Reise nach Hamburg und ich merke, ich fahre in eine falsche Richtung, bin in dem falschen Zug und steige dann aus und bleib stehen. Wenn ich nur meine fremden Götter, meine erfundenen Götter wegtue und dort stehen bleibe, dann nützt es mir nichts. Als ob ich aus dem falschen Zug aussteige und stehen bleibe, sondern ich muss ja auch schon in den richtigen Zug einsteigen. Ich muss nicht am Bahnhof stehen bleiben, sondern ich muss in den richtigen Zug einsteigen, in die Richtung, wo ich nicht hin möchte. Warum nützt es mir nichts? Warum nützt es mir nichts, einfach nur auszusteigen, meine fremden Götter oder meine erfundenen Götter, auf die ich mein Vertrauen setze, wegzutun? Weil Paulus zum Beispiel sagt, dass der Mensch sich immer neue Götter erfindet, sich immer neue Dinge erfindet, worauf er seine letztendliche Freude, sein letztendliches Vertrauen oder auf das er sein letztendliches Vertrauen, auf letztendliches Freude, auf das er aufbaut. In Galater 5, Vers 20 sagt er, was die Werke des Fleisches sind, also die Werke des Menschen sind, die Werke, die jeder Mensch tut, unweigerlich, wo er sich gar nicht alleine dagegen wehren kann. Vers 19 und 20. Da sagt er, offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbruch, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen und so weiter. Unter anderem ist ein Werk des Fleisches immer Götzendienst. Es ist immer das Erfinden von Göttern. Es gibt ein T-Shirt, das ich mal gesehen habe bei verschiedenen Christen, die sich es angezogen haben, in Amerika, also zumindest habe ich es in Deutschland noch nicht gesehen. Es gibt ein T-Shirt, da heißt es, ich bin Atheist. Das bedeutet Theist bedeutet ja, dass man allgemein an Götter, dass man an einen Gott glaubt. Das bedeutet Theist zu sein, also es ist nicht Christ, sondern Theist, an irgendeinen Gott zu glauben. Atheist bedeutet, ich glaube an keinen Gott. Ich erkläre mir alles aus der Natur. Ja? Und wenn jemand dieses T-Shirt trägt, ich bin Atheist, sagt er, ich glaube nicht, dass es Atheisten gibt. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die nichts in ihrem Leben haben oder keine Götter in ihrem Leben haben. Auch wenn das keine steinerne Bilder sind, vor die sie sich niederwerfen, aber es sind Dinge, auf die sie ihr Vertrauen setzen. Und so gibt es keinen Menschen, der nicht Götzendienst betreiben würde. Und deswegen sollten wir es den Thessalonicher gleich machen. Die, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9, die es richtig gemacht haben. Und Paulus lobt und dankt auch deswegen und drückt seinen Dank an die Gemeinde in Thessaloniki aus. Und er schreibt da in Kapitel 1, Vers 9, er schreibt darüber, wie er Zeugnis aus Mazedonien und Achaia bekommen hat, wie die Thessalonicher, was für einen festen Glauben sie in Christus haben. Und da sagt er dann in Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, also sie erzählen von uns, von Paulus, welchen Eingang wir bei euch hatten. Also die Mazedonier und Achaier waren so begeistert davon, dass sie es Paulus selber nochmal erzählt haben. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Sie haben sich von den Götzen bekehrt, hin zu dem lebendigen Gott, um ihm zu dienen. Und das ist das, was wahre Buße ist. Bekehrung von den Götzen hin zu dem lebendigen Gott. Das ist das, was Samuel sagt. Und das ist das, was Paulus auch sagt. Und in Vers 5 und 6 haben wir dann die Auswirkungen. Wir haben sozusagen eine Beschreibung dessen, was wahre Buße bewirkt. Denn wahre Buße bewirkt nicht nur, dass wir weg von unseren Sünden gehen, sondern es bedeutet auch, dass wir Gott anbeten. Und hier in Vers 5 und 6 in unserem Text, in 1. Samuel Kapitel 7, Vers 5 und 6, da haben wir diesen Ausdruck oder da haben wir diese Beschreibung, wie Israel einen Gottesdienst gefeiert hat. Und die Lektion, die wir jetzt lernen sollten, ist nicht, wir müssen jetzt einen Gottesdienst feiern, wie sie gefeiert haben, nämlich Wasser zu schöpfen und es auszugießen, zu fasten und Sünden zu bekennen. Das sind alles gute Dinge, die sie damals gemacht haben. Das sind alles symbolhafte Handlungen, die ihre innerliche Trauer, ihren innerlichen Schmerz über ihre Buße äußerlich zum Ausdruck gebracht haben. Es ist ein öffentlicher Gottesdienst, das sie gerade abgehalten haben. Wasser zu schöpfen war in dieser Zeit schwer, wo man nicht geschwind den Wasserhahn aufmacht, sondern man musste richtig dafür ackern. Und noch härter war es dann, dieses Wasser nicht zu trinken, sondern es einfach auszuschütten. Aber es war ein Ausdruck dessen, zu sagen, man kann es als Trankopfer beschreiben, es war ein Ausdruck dessen, ich gebe mich dir ganz hin. Mein ganzes Leben, das, was 5. Mose beschrieben hat, denk daran, es ist meine Kraft und meine Gerechtigkeit, die dich rettet. Und das bringt das zum Ausdruck, es bin nicht ich, es bist du, der mich rettet. Und auch das Fasten, dieses Trauern über die Sünde. Also Israels Buße führt zu Israels Gottesdienst, führt zu Anbetung. Wir können auch sagen, mit den Worten von Johannes, ich schlage das nicht auf, wahre Buße bringt Früchte. Das hat er zu den Pharisäern gesagt. Er hat zu ihnen Otternbrut gesagt, bringt der Buße würdige Frucht, betet Gott an. Fastet nicht nur äußerlich, sondern erst kommt das Herz und dann können wir uns in Gottesdienst versammeln, dann können wir auch Gott anbeten. Aber was wichtig ist, und das ist der wahre Gottesdienst, dass wir Gott anbeten mit unserem Leben, mit einem innerlich veränderten Herz. Und deswegen sagt Johannes, bringt der Buße würdige Frucht. Und diese Reihenfolge haben wir auch eben in unserem Text. In Vers 7 dachten sich dann die Philister, Angriff ist besser als Verteidigung. In Vers 7 heißt es dann in unserem Text, als aber die Philister es hörten, also als sie es hörten, dass Israel sich versammelt hat zur Buße, sie dachten wahrscheinlich, sie versammeln sich jetzt zum Krieg, aber als sie hörten, dass sie sich versammelt haben in Mispa, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. Und das ist doch etwas Interessantes. Weil das Volk Gottes sich zur Buße versammelt haben, werden sie bedrängt. Es ist nicht so, weil Israel etwas falsch gemacht hat, werden sie bedrängt, sondern weil sie sich zum Herrn wenden, wenden sich ihre Feinde gegen sie, wenden sich die umliegenden Nationen gegen sie. Und vielleicht hätten wir erwartet, jetzt wo sie doch jetzt Buße tun, jetzt läuft doch alles wieder besser, jetzt ist doch Friede und Freude eingekehrt und jetzt muss es doch einkehren. Aber anstatt dass Frieden einkehrt, kommen die Feinde und kommen die Anfechtung. Und genau so ist auch unsere Nachfolge Jesu. Jesus selbst sagt, glückselig, die ihr verfolgt werdet. Und genau das ist, wenn wir im Gehorsam der Buße wandeln, wie 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir erst. Aber wenn wir dann unsere Sünden vor dem Herrn bekennen und sagen, Herr, ich schaffe es nicht ohne dich, ich brauche dich, es tut mir leid. Wenn wir in diesem Gehorsam wandeln, dann kommen die Feinde. Und das ist etwas, was Israel nicht verstanden hat. Zum Beispiel auch in der Wüstenwanderung. In der Wüstenwanderung hat Israel ständig gesagt, Mose, warum hast du uns hierher rausgeführt? In Ägypten ging es uns besser. In Ägypten hatten wir genug zu essen. Warum hast du uns hier rausgeführt? Du hast uns bestimmt nur herausgeführt, weil du uns umbringen möchtest. Und das ist auch etwas vielleicht, was wir heutzutage etwas nicht immer verstehen. Warum passiert es mir? Warum ich? Warum passiert mir dieses Leid? Warum muss ich es ertragen? Aber Sprüche, Kapitel 4, Vers 13 heißt es, da beschreibt es Salomo, der die Sprüche aufgeschrieben hat, beschreibt es eigentlich in einer gegengesetzten Denkrichtung. Im Gegenteil, er sagt in Vers 13, Kapitel 4, Vers 13 in den Sprüchen, halte fest an der Zucht, oder das ist ein altes deutsches Wort, aber halte fest an der Erziehung. Halte daran fest, es ist ein Befehl. Lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Es ist eine ganz andere Denkweise, die Salomo uns hier beibringen möchte. Halte fest an der Erziehung. Nicht, dass wir uns nach Leid sehnen sollten, nicht, dass wir uns über Leid freuen sollten. Im Gegenteil, im Vater Unser zum Beispiel heißt es nicht, Herr, führe uns in Versuchung, dass du uns vom Bösen erlöst, sondern es heißt, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Bevor du uns in die Versuchung führst, ich bitte dich, erlöse mich bereits davor. Ich weiß, wie hart deine Erziehung ist. Ich weiß, dass es schmerzhaft ist. Ich weiß, dass es kein Spaß ist, wenn man da durchgeht. Und deswegen bitte ich dich, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Nicht, dass wir uns nach Leid sehnen sollten, überhaupt nicht, aber wir sollten daran festhalten, an dem Gedanken, dass das Leid als Kinder Gottes vom Vater kommt und dass es zum Guten ist, früher oder später. Früher oder später wird es zum Guten werden. Ist auch übrigens dieselbe Lektion, die wir im 5. Buch Mose gelesen haben, in Kapitel 8, in Vers 5. Denke an die Wüstenwanderung, denn der Herr erzieht dich wie einen Sohn. In Vers 8, in unserem Text, geht es dann weiter. Wie sich dann Israel zu dem Propheten Samuel wendet. Und sie wissen jetzt, okay, wir können den Herrn nicht benutzen, wir können ihn nicht gebrauchen für unsere Wünsche, für unseren Wunsch, jetzt einen Sieg über die Philister zu bekommen. Wir können ihn nicht missbrauchen wie einen Weihnachtsmann. Aber was sie wissen, wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten. Und das ist das, was Israel jetzt ab Vers 4 macht. Sie wenden sich jetzt an ihren Propheten und sagen, bitte hilf du uns, indem du für uns zum Herrn gehst. Indem du zum Herrn um Hilfe schreist. Und sie machen, sie tun jetzt nicht mehr die Bundeslade in die Schlacht holen, sondern sie holen jetzt ihren Propheten in die Schlacht. Sie nehmen jetzt ihren Propheten mit. Und genau wie die Bundeslade die Gegenwart Gottes repräsentiert, so repräsentiert auch Samuel. Oder er tritt in die Gegenwart Gottes und sagt, Herr, bitte hilf diesem Volk. Und er macht diese Stellvertretung, dieser Hilfeschrei macht er mit einem stellvertretenden Opfer. Das ist, was wir in Vers 9 nachlesen können. Er kommt zu dem Herrn oder er richtet eine stellvertretende Fürbitte aus, indem er ein stellvertretendes Opfer opfert. Und was noch interessant ist, in unserer Geschichte, in der Geschichte der Bundeslade, haben wir bereits ein stellvertretendes Opfer. Ich habe es nur ganz kurz am Anfang genannt, dass wenn Israel den Herrn verlässt und anderen Göttern nachfolgt, dass eigentlich die Konsequenz ist, dass sie aus ihrem Land vertrieben werden sollten. Und das Gegenteil ist passiert, anstatt dass sie in die Hand der Philister gekommen sind, ist die Bundeslade in die Hand der Philister gekommen. Ich hatte es ganz kurz erwähnt. Auch hier haben wir ein stellvertretendes Opfer, das der Herr auf sich genommen hat. Er mit der Bundeslade oder in dem Bild der Bundeslade ist er ins Exil gegangen. Und Samuel, symbolisch, um das auszulegen und um zu sagen, Israel, ihr braucht ein stellvertretendes Opfer, um in der Gegenwart Gottes zu sein, um in seiner Güte zu sein, um in seiner Barmherzigkeit zu sein, braucht ihr ein stellvertretendes Opfer. Es soll Israel zeigen, du kannst dir, dem siegreichen und donnerndem Gott, zugleich gnädigen Gott, nur durch ein stellvertretendes Opfer nahen. Und Vers 10 beschreibt dann den Sieg, den der Herr für Israel erringt. Das heißt, während Samuel noch opferte, rückten die Philister heran, aber die Philister werden besiegt. Der Herr donnert über die Philister. Und das ist auch dasselbe, was Hannah bereits gebetet hat, was sie bereits davor gesagt hat, in Kapitel 20, Vers 10. Vers 9 nehmen wir noch mit. Die Füße seiner Getreuen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Was bedeutet dieses Donnern? Der Herr wird richten. Es bedeutet, der Herr wird richten, der Herr wird sie niederschlagen. Der Herr wird richten die Enden der Erde, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Messias. Das ist das, was Hannah bereits prophezeit und das ist das, was sich jetzt erfüllt in der Geschichte der Bundeslade, dass der Herr über die Philister donnert. Es ist also nicht der Sieg Israels, es ist der Sieg Gottes durch einen Mittler, der opfert, durch einen Propheten, der das Wort Gottes genommen hat und es dem Volk Gottes gegeben hat. durch einen Mittler, der Richter ist, der das Volk Gottes zur Buße versammelt hat, der ihnen gezeigt hat, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Das ist die Aufgabe eines Richters. Und Gott hat diesen Sieg durch einen Mittler vollbracht, durch einen Priester, der für das Volk Gottes sich durch ein stellvertretendes Opfer Gott naht, um für sie Sühnung zu erwirken, damit Gott über die Feinde seines Volkes siegen kann. Und Samuel stellt dann eine Erinnerung auf, einen Stein, einen Eben-Eser nennt er ihn, und es bedeutet Stein der Hilfe. Man muss wirklich abkürzen, aber ich möchte euch einfach trösten, nicht auf Samuel zu schauen, nicht auf den Prophet, Priester und Richter zu schauen, sondern auf Christus zu schauen, den wahren Prophet und wahren Priester und wahren König, der nicht für alle Menschen der Stein der Hilfe war, sondern viele Menschen haben ihn als den Stein des Anstoßes genommen. Aber wenn der Herr deine Augen geöffnet hat, dann will ich dich einfach ermutigen, in der Bedrängnis, in dem Leid, in der Erprobung, in der Wüstenwanderung, in der wir uns befinden, als Gemeinde Jesu, auf diesen Eben-Esser zu schauen, auf diesen Stein der Hilfe zu schauen und nicht auf einen Stein, sondern aufs Kreuz zu schauen. Zu sehen, dass dort Gott dein Leid getragen hat, deine Schuld gesühnt hat. Dass er dich in deinem Leid bewahren wird. Wie Psalm 145 es ausdrückt, Psalm 145 drückt es in dieser wunderschönen Art und Weise aus, Psalm 145, Vers 13 oder ab Vers 13, dein Reich ist ein Reich aller Zeiten, deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Und jetzt wird ein wenig beschrieben, wie sein Reich aussieht. Und das ist dieselbe Beschreibung, die auch Hannah beschrieben hat. Der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten, er richtet alle auf, die in Demut zum Herrn kommen. Und dann alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Wir schauen auf den Herrn Jesus Christus, aber wann der Herr uns tröstet, wann er den Fallenden stützt und wann er den Niedergebeugten aufrichtet, das liegt in Gottes Zeit. Und die Botschaft wirklich ist heute nicht, ich sehe Leid in meinem Leben, okay, was tue ich falsch, okay, ich muss Buße tun. Weil genau dann sind wir wie die Israeliten. Die Buße dazu benutzen, nur damit es ihnen besser geht, sondern Gott oder die Botschaft ist heute, Buße zu tun und auf eine größere Herrlichkeit zu schauen. Nicht auf die Herrlichkeiten in dieser Welt zu schauen, nicht auf Gesundheit zu schauen, auch wenn es wichtig ist und gut ist, aber auf eine noch viel größere Herrlichkeit zu schauen, die uns erwartet. Gott ist unser Erbteil und unsere Geschichte sollte uns zeigen, die Geschichte der Bundeslade, dass das größte Problem, das wir Menschen haben, Gott selbst ist. Niemand hat es ausgehalten mit der Bundeslade. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. In Christus ist Gott unser größtes Geschenk. Und wenn er dein Gott ist, dein Jesus, dein Retter, dann ist es egal, welcher Feind dir gegenübersteht. Gott wird über diesen Feind donnern. Gott wird über deine Philister donnern. Gott wird über dein Leid donnern. Gott wird über deine unerfüllten Wünsche donnern. Er wird über deine Krankheit donnern. Er wird über alles donnern. Und er ist der Sieger. Und er wird dich daraus befreien. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, mit einem Vers zu enden, wie auch Paulus seine Briefe beendet. Und ich möchte mit einem Vers beenden, mit dem Vers am Ende von Thessalonich, die der Paulus an Thessalonicher schreibt in dem ersten Brief, diejenigen, von denen wir vorhin gelesen haben, dass sie sich von den Götzen weggewandt haben und hin zu dem lebendigen Gott. Und er endet seinen Brief in dieser Art und Weise. In Kapitel 5, Abvers 22 bis Vers 24. Da sagt er, obwohl sie sich bekehrt haben von den Götzen, sagt er nochmal zu ihnen in Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und dann aber heißt es ab Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und eure Seele und euer Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt er, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen.